DocTalk. Allgemeinmedizin im Gespräch mit Dr. Iris Veit.
Schön, dass Sie dabei sind beim Podcast DocTalk Allgemeinmedizin im Gespräch. Heute mit dem Thema, warum Loben so wichtig ist. Ressourcenorientierung in der Medizin. Und ich begrüße besonders Frau Dr. Anja Schulenburg, Kinderärztin in Herne und lange Jahre meine Kollegin in meiner Heimatstadt Herne und gemeinsam mit mir Mitglied im Qualitätszirkel für frauenspezifische Fragen in der Medizin und Kollegin an der Ruhr-Uni Bochum in der Ausbildung für ärztliche Interaktion. Hallo Anja, sei gegrüßt.
Hallo Iris, vielen Dank für diese Einladung. Ich bin mal sehr gespannt, was jetzt in den nächsten Minuten auf uns zukommt.
Anja, was hat dich denn bewogen, beim Thema Loben hier im Podcast dabei zu sein?
Loben ist einfach ein Thema, was mir schon lange Zeit am Herzen liegt, weil ich einfach denke, dass mit Loben, mit wenig Aufwand, eine ganz andere Veränderung seiner Blickrichtung geschaffen werden kann und dass dann sehr viel für sich und für seine Patienten man damit verbessern kann.
Du bist ja auch Mutter von 3 Kindern und einige von denen werden auch Ärztinnen und Ärzte oder sind es schon. Was sagen die denn dazu, zu dem Thema Loben?
Ja, tatsächlich glaube ich, dass die jüngeren Ärzte oder angehenden Studenten dem Thema schon viel näher sind, als wir es zu dem Alter waren. Meine Kinder speziell haben es natürlich hier auch mitbekommen, wenn ich mal die Seminare für die Uni vorbereitet habe und dann speziell mit dem Thema Loben. Ja, da haben die es schon einfach mitgekommen, haben es natürlich auch manchmal ganz schön ironisch hochgenommen, wie dann sie sagten, ach Mama, also dein Essen heute, das war wirklich so ganz besonders toll gewesen. Also das kam dann auch raus, aber die sind dem Thema schon sehr offen.
Vielleicht magst du ein bisschen berichten über dein Arbeitsfeld in Herne. Wir hatten in einem früheren Podcast schon über die soziale Lage in unserer Heimatstadt gesprochen. Es ist eine arme Stadt mit hoher Kinderarmut, einem hohen Anteil von Hartz-IV-Empfängern und hohem Krankenstand. Magst du das mal schildern, was das für dich bedeutet?
Ja, in der Tat. Ich bin ja in einer Gemeinschaftspraxis mit sehr netten Kollegen und Kollegen. Wir sind eine Praxis in einem sozialen Brennpunkt. Das bedeutet, dass wir sehr viele verschiedene, unterschiedliche, ich finde aber auch spannende Patienten und Eltern betreuen. Es sind aber auch Familien mit häufig sehr ungesunden Lebensstil, mit ungesunden Lebensumständen, wenn wir auch an die ganzen Flüchtlinge denken, und auch Familien, die häufig diese regelmäßigen medizinischen Versorgungen nicht wirklich wahrnehmen. Das heißt, es gilt, viel Toleranz zu haben, viel Motivationsarbeit zu leisten. Ich persönlich oder wir finden es super spannend und ich bin ganz ehrlich, ich möchte gar nicht in so eine edle Vorstadt wechseln. Also für mich wäre das nichts. Ich mache das sehr gerne. Das ist viele Basic-Medizin, das ist schon gut.
Ja, das haben wir ja auch beide gemeinsam über lange Jahre verfolgt. Ja, wir wollen uns heute diesem Thema des Lobens in der Arzt-Patient-Beziehung zuwenden. Und Patientinnen und Patienten, die uns jetzt vielleicht zuhören, werden sich wundern, weil sie eher denken, wenn sie zum Arzt gehen, dass Kritik kommt. Und sie rüsten sich vielleicht, indem sie Fehler verstecken wollen oder sich rechtfertigen. Ja, was ist für dich am Loben so wichtig?
Da hast du natürlich völlig recht. Die Eltern erwarten, dass sie jetzt eine Vorhaltung bekommen, weil sie den Termin nicht eingehalten haben und so weiter. Und für mich ist aber gerade das Loben am Gesprächseinstieg total wichtig. Das können Kleinigkeiten sein, etwas Positives am Auftreten sein. Das ist einfach, die Leute sind nervös und sowas beruhigt einfach, sowas dämpft auch Unsicherheit. Und wir stellen für die ja auch erstmal eine Autorität dar. Und da gilt es irgendwie so ein bisschen runterzukommen. Zum Beispiel den, sage ich mal, bei uns doch immer mal wieder sehr laut auftretenden Vater, der mit irgendwelchen großen Forderungen kommt, wohl eher unsicher ist. Und wenn man dann einfach so einen Satz, Mensch, das ist ja schön, dass Sie auch als Vater Ihr Kind jetzt hier zum Kinderarzt begleiten, das ist ja prima.
Also, dass so eine Intervention des Lobens schon dazu beiträgt, Menschen die Unsicherheit gerade am Anfang des Besuches in der Arztpraxis ein bisschen zu dämpfen und diese Unsicherheit zu nehmen.
Ja. Genau, es können aber auch wirklich wirkliche Kleinigkeiten sein. Kleinigkeiten wie zum Beispiel bei dem nervösen Kind. Wenn ich sage, boah, du hast aber ein super tolles T-Shirt an, ist das denn neu? Ja, das bringt auch die schon von der Nervosität runter. Und da habe ich auch ein Beispiel, was ich selber nochmal so spannend fand, gerade aus den letzten Tagen. Da hatte ich einen Jugendlichen, der aufkommen musste, weil er samt Betreuer, der wohnt in einem Kinderwohnheim mit chronischem schweren Rheuma und kommt aus schwierigsten katastrophalen Verhältnissen. Klar, sonst wäre er nicht im Kinderheim lebend. Der musste jetzt kommen, weil er wiederholt die Tabletten und so weiter alle nicht eingenommen hatte. Hatte natürlich auch Sorge vor den Vorhaltungen, die jetzt bekommen würde. Und sprach in seinem so richtig typischen Jugendslang mit fehlender Grammatik und so weiter. Wir kamen dann so ins Gespräch und dann sagte ich ihm, Mensch, du bist ja auch in der Zielgruppe, dich könnten wir jetzt auch gegen Corona impfen, das wäre doch wichtig für ihn. Und dann erzählte er stolz, ich bin schon geimpft. Und dann sagte ich, Mensch, das finde ich ja super, dass du das machst, dass du dich da, dass du das jetzt schon durchgezogen hast. Und sagte er, ja, andere sagen ja, jetzt wäre das ganz schlimm für mich, aber ich weiß, dass das besser ist. Und ich meinte dann, ja, Mensch, da hast du dich ja wirklich super kundig gemacht. Und auf einmal schwappte er in ein ganz normales Deutsch. Also da brauchte er gar nicht mehr dieses, ja, distanzhaltenden Jugendslang, sondern war im normalen Deutsch. Und ja, das ganze Gespräch war auf einmal völlig anders gewesen. Und ich bin mir sicher, bei der nächsten Vorstellung können wir da auch einfach wieder anknüpfen. Also das war so ein Lob, was so alles dann auch bei diesem Jugendlichen doch gekippt hat an Abhaltung, Ablehnung mir gegenüber.
Ja, also du siehst das auch so, dein Patient hat dann Kritik erwartet von dir, weil er Medikamente nicht genommen hat. Aber es kam ein Lob und dann konnte er seine Fassade, guck mal, wie cool ich bin, fallen lassen, was sich dann auch an dem Wechsel seiner Ausdrucksweise gezeigt hat. Und anscheinend hat er sich dadurch von dir sehr gewertschätzt gefühlt. Und das finde ich auch, erst einmal Gutes anzunehmen über einen Patienten und dies auch diesem Patienten oder der Patientin zunächst zu unterstellen und zu benennen, kann dazu beitragen, einfach gute Rahmenbedingungen für das gesamte oder auch nachfolgende Gespräche zu schaffen. Ja, wann hast du denn das Loben für dich entdeckt?
Also das ist in der Tat mir nicht, sage ich mal so, sozusagen in die Medizinerwiege gelegt worden, sondern als ich vor vielen Jahren mal im Rahmen einer Fortbildung wirklich auf die Wichtigkeit von Loben aufmerksam geworden bin, im Übrigen auch im Rahmen von Rollenspiele, ist mir so richtig diese ganze Tragweite, was Loben machen kann, bewusst geworden. Also, dass es so eine tolle Veränderung ist für die Begegnung. Und dann ist gesagt worden, also man kann wirklich bei jedem Patienten was loben. Und dann dachte ich, tja, puh, wenn du jetzt am Montag wieder in deine Praxis zurückgehst, Eltern haben den Termin nicht wahrgenommen, kommen eine halbe Stunde später, haben die Unterlagen vergessen, Kind hat riesige Frontzahnkaries oder hat seit letztem Mal total zugenommen. Puh, da wirst du dich aber mal ganz schön strecken müssen, irgendwas zum Loben zu finden. Aber es war wirklich für mich auch selber Phänomen, es geht. Es geht wirklich, es sind Kleinigkeiten und hat meinen Blick auf die Menschen ganz schön verändert. Also das war für mich ein extremes Aha-Erlebnis und hat meinen Alltag auch für mich super positiv verändert.
Ja, wir können noch etwas weitergehen über das Loben am Gesprächsbeginn hinaus. Das Loben gehört ja zur salutogenetischen Orientierung in der Gesprächsführung. Was meint der Begriff Salutogenese? Er bedeutet, den Blick darauf zu legen, was Menschen gesund hält. Im Gegensatz zu dem Begriff Pathogenese, den wir Mediziner ja immer verwenden, der beleuchtet, was macht den Menschen krank. Es geht also um eine andere Blickrichtung, die davon ausgeht, dass Gesundheit ein wirklich lebenslanger Lernprozess ist, ein sozialer Prozess ist. Und derjenige, der diesen Begriff geschaffen und untersucht hat, ist Aaron Antonovsky, ein Arzt, der den Holocaust überlebt hat und der sich gefragt hat, warum Menschen nach dem Holocaust erleben, manche von ihnen dieses ganz schlimme Erleben gut überstanden haben, in physischer und auch psychischer Hinsicht. Und er hat drei Haltungen herausgearbeitet, die diese Menschen kennzeichnet. Eine Haltung ist, die Dinge werden sich erklärbar entwickeln. Das nennt er Verstehbarkeit. Die zweite Haltung, Lebensereignisse stellen für mich eine Herausforderung dar und sie können bewältigt werden und es lohnt sich, sich zu engagieren. Das nennt Herr Antonowski Bedeutsamkeit. Und das Leben ist nicht ungerecht, ich besitze Kräfte und kann selber handeln, das nennt er Machbarkeit. Und diese Haltungen können natürlich Ärzte durch ihre Interventionen unterstützen. Denn viele Menschen haben Schweres erlebt und Schweres gut bewältigt.
Ja, ich habe dazu ergänzend gelesen und das fand ich eigentlich ein sehr schönes Bild dafür, die Salutogenese als Schatzsuche zu bezeichnen, im Gegensatz zur Fehlerfahndung, also zu der pathogenetisch orientierten Denkrichtung in der Medizin. Also die Salutogenese als Schatzsuche.
Das finde ich einen wirklich tollen Begriff. Dann könnte man ja auch sagen, wir sollten die Anamnese mit unseren Patienten auch als eine Suche nach verborgenen Schätzen begreifen. Könnte man ja so benennen.
Ja.
Ja, und diese Idee wird auch, die Antonowski entwickelt hat, wird auch in den letzten Jahren von der Neurophysiologie unterstützt. Das möchte ich hier noch kurz erwähnen. Unser Gehirn, da gibt es einen Neurotransmitter, das Dopamin. Und Dopamin wird dann ausgeschüttet in unserem Gehirn, wenn wir etwas Positives erwarten. Und das Dopamin trägt dazu bei, dass die Verbindung zwischen zwei Nervenzellen geschaffen wird und sich kräftigt. Und das ist der Hintergrund, der neurophysiologische Hintergrund für das Lernen, neue Verbindungen schaffen. Also wenn wir etwas Positives erwarten, lernen wir besser, sagt die Neurophysiologie, aber sagt natürlich auch unsere alltägliche Erfahrung. Und darum, es ist gut, den Blick auf die Ressourcen des Patienten oder der Patientin zu lenken, also den Blick darauf, was jemand gut kann und was er gut bewältigt hat. Ja, warum meinst du, dass das wichtig ist für deine Tätigkeit und für deine Patientinnen und Patienten?
Ja, das ist was, was wirklich schon längere Zeit ist, dass man die Anamnese bei den Kindern zum Beispiel für die Vorsorgen, da fragt man ja sozusagen die Meilensteine der Entwicklung ab, nicht mehr, ich sag mal zum Beispiel bei der U6, da ist die Kinder ein Jahr und viele können inzwischen laufen. Aber man fragt ganz bewusst nicht, kann ihr Kind schon laufen, sondern man fragt, und wie sieht's aus, kann ihr Kind schon krabbeln? Und wenn dann die Eltern sagen ja oder sie sagen ja und mein Kind kann sogar schon auch laufen, als dass sie sagen müssten, nee, laufen klappt noch nicht. Also da ist es wirklich, dass erstmal das sozusagen so erfragen, dass die Eltern die entwicklungsschwierigen Kinder erstmal als positiv erleben. Und das ist was ja auch ganz wesentlich ist, auch mit vielen anderen Sachen, wenn man erfragt, was ein Kind können sollte oder nicht. Wir wissen inzwischen bei solchen Entwicklungstests, jeder kann ein Kind schlecht testen. Wenn man aber erst mal lobt oder es darauf eingeht, können die Kinder viel mehr zeigen, was sie schon alles können.
Ja, und auch was eine Mutter gut gemacht hat, wirst du damit ja auch unterstreichen wollen. Und damit kann man ja etwas schaffen, Positives für die zukünftige Entwicklung des Kindes. Wir wissen ja, dass Beziehungsmuster von Kindern, also ob sie stabil und weniger stressvulnerabel im späteren Leben sind, das ganz entscheidend, dass die ersten Lebensmonate oder das erste Lebensjahr ist, also ob sie genügend Nestwärme und Widerspiegelung durch ihre Eltern erfahren. Und das wird sie im späteren Leben prägen. Und dadurch, dass du die Mutter stärkst oder den Vater stärkst, stärkst du über die Eltern ja auch das heranwachsende Kind. Das finde ich einen ganz wichtigen Aspekt.
Das ist ja auch, was uns ja auch immer wieder auffällt, wenn die Eltern mit ihren Kindern zur Vorsorge zum Beispiel kommen. Jede Mutter will und ihr Vater will sein Kind gut versorgt wissen. Und die Eltern wollen, dass es gesehen wird. Die meisten ziehen ihre Kinder für den Arztbesuch besonders hübsch an. Und Da gefällt das den Eltern, wenn man das auch sagt, ach, das ist aber ein schöner Hosenanzug oder so etwas in der Form. Oder wenn man sagt, boah, ich sehe ja bei der Gewichtszunahme, das klappt ja wirklich richtig gut mit den Kindern, mit dem Füttern. Oder das Kind kann jetzt ja schon so schön Kontakt aufmachen, das machen sie ja wirklich klasse. Also gerade die jungen Eltern brauchen viel Unterstützung, viel Lob. Und ich habe da noch so ein Beispiel einer Mutter, einer jungen Mutter, 17-Jährigen aus dem Mutter-Kind-Heim. Die war zur Vorsorge dabei und dann gab ich irgendwie sowas mit, Mensch, das sieht doch toll aus, wie Sie Ihr Kind füttern, das nimmt ja richtig schön zu, das klappt ja gut. Und die sagte so ganz tief, boah, dass mich mal jemand lobt. Also sie wird da schon auch in dem Mutter-Kind-Heim gelandet sein, weil einiges nicht so gut gelaufen ist. Aber ist schon schade, wenn dann so eine junge Mutter eigentlich immer nur weiß, was sie nicht machen soll, als dass sie mir einfach wirklich auch gelobt wird. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ich glaube auch, Iris, so wie du es sagst, das ist wichtig für ja, die Sicherheit der Mütter, dass sie sich sicher fühlen und damit auch die Sicherheit auf ihre Kinder übertragen können. Und für die Entwicklung der Kinder ist es wichtig, dass sie das Gefühl haben, dass meine Mutter sich sicher fühlt und weiß, was sie macht. Und das kann man eben sehr damit unterstützen, wenn man die Mütter lobt.
Dadurch wird sozusagen ein sicheres Bindungsmuster gefördert. Also wir können viel erreichen. Warum fällt es denn dann Ärztinnen und Ärzte trotzdem so schwer zu loben?
Ja, das ist ja schon interessant. Ich glaube, weil wir es erstmal einfach so mal nicht gelernt haben. Die Pathogenese wird gelehrt, ist ja auch wichtig. Es ist ja genauso, wie wir sagen, dass auch die medizinischen Grundlagen ganz wichtig sind für gelungene Medizin. Aber die Salutogenese will eben auch gelehrt werden. Und ich glaube auch, ehrlich gesagt, in den Kliniken früher gab es nicht viel positives Feedback. Also da war, wenn nicht geschimpft wird, ist schon Lob genug. Also ich glaube, dass diese Kultur des Lobens langsam Einzug erhält, aber es ist noch, sage ich mal, in den Kinderschuhen. Nicht mehr in den Säuglingsschuhen, aber in den Kinderschuhen.
Ja, ich habe viel von der systemischen Familientherapie gelernt. In einem solchen Setting sitzt eine Familie mit Drogenproblemen, mit Kriminalität, mit Therapeuten zusammen. Und eine andere Gruppe von Therapeuten sitzt hinter dem Einwegspiegel und beobachtet das Gespräch. Und nach ungefähr 20 Minuten dieses Gesprächs setzen sich diese Therapeuten zusammen, die Beobachter und diejenigen, die mit der Familie gesprochen haben. Und die erste Frage, die gestellt wird, ist, was können wir an dieser Familie loben? Und diese Beobachtungen, die dann alle gemeinsam zusammentragen, die werden der Familie dann auch gesagt. Ja, also es ist noch viel zu lernen in der Medizin, auch von solchen Theorien und Methoden. Was meinst du, welche Rolle spielen denn die Wertevorstellungen von Ärztinnen und Ärztinnen, dass sie das mit dem Loben vielleicht nicht so gut hinkriegen? Und wie in deinem Fall Kinder zu behandeln, wie du das jetzt geschildert hast?
Also das fand ich auch sehr spannend. Oder ich denke mal, wenn wir über Loben reden, beziehungsweise über Schatzsuche, müssen wir uns klar machen, was sind meine Wertvorstellungen und was ist wirklich jetzt wichtig für diese Familie. Ganz klar, es gibt gewisse Standards, die für Kinder wichtig sind. Aber ansonsten bringt jede Familie erstmal ihre eigenen Wertevorstellungen mit oder ihre eigenen Lebenswelten mit. Ich erinnere mich also an eine Familie aus der Gastronomie, wo ich dann also auch früh schon mitbekommen habe, boah, wie lange sind denn die kleinen Kinder, 3 und 6, schon am Wochenende auf und wuseln dann da immer noch in der Gastronomie mit rum. Und dann kannte man auch Eltern in den Gesprächen. Also der Rhythmus, den man sich sonst so als gesunden vorstellt, der war da mal einfach nicht so gewesen. Inzwischen sind die Jahre vergangen und beide Kinder sind auch ähnlich schon in die Gastronomie langsam reinwachsend. Also diese Familie hatte einfach ganz andere Zeitrhythmen. Die hatten nichts damit zu tun, was wir sonst sagen, Kind geht pünktlich ins Bett. Die haben andere Familienzeiten gehabt. Aber das ist eine Familie, die trotzdem ganz eng miteinander zusammengerückt ist, wo die Kinder viel gelernt haben, unglaublich selbstständig sind, Also wo auch ganz, ganz viel gelernt worden ist, aber ist erstmal nichts mit unseren Wertevorstellungen zusammen, was gesundes Aufwachsen von einem Kind zusammen war. Das fand ich auch für mich nochmal, ja, man muss immer wieder über seinen Tellerrand hinweg gucken und nicht sein eigenes Werte- und Familiensystem dazu benutzen.
Also eine Distanz zum eigenen Wertesystem in der Beobachtung. Man muss ja nicht seine Werte aufgeben. Ja. Also ich weiß ja, wie wichtig der Mittagstisch bei euch oder der Abendtisch ist. Man muss sie nicht aufgeben, aber mit einer gewissen Distanz betrachten und neugierig vielleicht für die Familie bleiben, die da jetzt vor einem sitzt. Aber was machst du denn, wenn dir nun gar nichts Positives in der Betrachtung einer Mutter- oder Vater-Kind-Interaktion auffällt?
Ja, ganz ehrlich, das gibt es fast praktisch nicht. Ich erinnere mich jetzt an eine Situation in den letzten Tagen, aber da ging es wirklich auch um Kindswohlgefährdung. Ansonsten gibt es so viele kleine Beispiele. Das hört sich vielleicht erstmal ein bisschen lächerlich an, aber es gilt, das mal auszuprobieren. In dem Zusammenhang fällt mir noch ein, was mir ganz, ganz wichtig ist. Beim Loben sollte man nicht übertreiben, also nicht sagen, boah, das ist ja unglaublich fantastisch und toll und wahnsinnig, sondern so ein einfaches wie, Mensch, das läuft ja, hört sich gut an. Ist wichtig. Also kein Übertreiben. Und das andere, jedes Lob muss ehrlich sein. Aber, das sage ich nochmal ganz klar, auch kann ich damit ehrlich sein im Sinne von dem, ich sehe es aus dem Wertesystem meiner Patientenfamilie. Zum Beispiel, wenn ich sage, oh, was hat das Kind aber für einen süßen Zopf da oben? Wer hat sich denn da heute die Arbeit gemacht? Ich hätte diesen Zopf meinem Kind nie gemacht in der Form. Ja, also vielleicht kennst du ja noch diese kleinen, süßen, da oben drauf gesetzten Teile. Also das oben muss ehrlich sein und ich mache es ehrlich, weil ich es aus den Augen dieser Familie sehe. Das ist mir dabei ganz, ganz wichtig.
Also die Änderung der Blickrichtung.
Ja.
Und dass man dann authentisch bleiben kann. Und selbst bei der schlimmsten Familie oder bei der schwierigsten Interaktion kann man ja immer loben, dass eine solche Familie oder ein solcher Patient überhaupt in die Praxis gekommen ist. Denn dass jemand den Arzt aufsucht oder eine Familie den Arzt aufsucht, ist ja schon ein Zeichen, dass sie etwas ändern wollen. Also auf dem Weg der Änderung oder auf dem Weg, selber etwas verbessern zu wollen, sind. Und das ist etwas, was man immer loben kann, auch authentisch, dass die Patienten überhaupt gekommen sind. In den Familien, die du behandelst, in der Kinderarztpraxis, ist es besonders auffällig, wie wichtig das Loben ist und wie man damit eine ganze Familie und ihre Interaktion beeinflussen kann. Für mich ist aber salutogenetische Orientierung auch etwas, was alle Ärzte praktizieren sollten. Was hält uns gesund und was hält speziell diesen Patienten gesund? Was sind seine Kräfte? Was kann er gut? Was macht er gut? Und wer kann ihn dabei unterstützen? Das sind Fragen, die sich eigentlich alle Ärzte stellen. Wie könnte man das besser lernen?
Ich möchte erst noch mal kurz darauf zurückgreifen, wirklich noch mal mit diesem ressourcenorientiert, was ja wirklich für alle Ärzte auch gilt dabei, wirklich festzustellen, was kann diese Familie, was kann dieser Patient schon gut. Wir erleben das ja häufig so, dass die Eltern doch manchmal so in der Erziehung etwas hilflos sind, den Kindern gegenüber sagen, wie zum Beispiel, ach, mein Kind will aber immer nur die Milch trinken, das Kind ist inzwischen 2, also eine wirklich ungesunde Ernährung. Und nach einer kurzen Erklärung, warum das ungesund ist, komme ich auf den Punkt zurück, zu sagen, wo denn Erziehung schon sehr gut gelungen ist. Zum Beispiel sage ich, ich bin mir sicher, Sie lassen Ihr Kind nie unangeschnellt im Auto sitzen. Da können Sie ja sehr wohl liebevolle Regeln setzen dabei. Das können Sie gut. Versuchen Sie doch, das mal auf das andere Beispiel überzusetzen. Und das gilt sicherlich auch für andere Praxen, wenn man sagt, da können Sie doch schon sehr konsequent, schaffen Sie immer, was ich regelmäßig aufzustehen oder die Tabletten zu nehmen, jetzt versuchen Sie es doch nochmal damit. Also das ist so, wirklich Ressourcen auszuarbeiten und sie auf andere zu übertragen, ist wirklich was, was man lernen muss. Wir selber, und deswegen, dann komme ich darauf zurück, wie kann man es lernen, machen ja, und ich denke, da sind Kurse wirklich wichtig, Rollenspiele gut, man kommt sich immer ein bisschen albern vor und auch die Studenten fallen einem primär nicht um den Hals darum, wenn man sagt, jetzt sind heute wieder Rollenspiele da dran. Aber im Nachhinein hören wir, war es gut, auch wenn man sich dann erstmal primär unwohl fühlt. Bei mir ist es immer die letzte Stunde vor Weihnachten, kommt dann das Thema Loben sozusagen als Lernthema. Und die Verabschiedung ist dann so ein bisschen, ja, und jetzt versuchen Sie mal, wenn Sie jetzt alle nach Hause gehen oder in die Familien fahren oder in Ihre WGs, gucken Sie mal, wie sich so ein Abendessentisch an Weihnachten ändert, wenn Sie auf einmal die Tante besonders für den Braten loben oder irgendetwas, einfach da mal loben. Schauen Sie sich das mal an, wie das etwas verändert. Im Übrigen verändert das schon an dem Tag was dann Abend, denn die gehen alle raus aus dem Kurs und sagen, ach, vielen Dank, dass du mir die Tür aufhältst. Also schon da ist es eigentlich so ein bisschen, also man kann Loben wirklich bewusst üben und ich denke, da sollten wir auch unbedingt hinkommen.
Ja, und ein weiterer Grund für das Ganze ist auch, dass wer Lob gibt, auch Lob zurückbekommt und damit unser Alltag ein bisschen weniger stressig wird oder sich die Freude erhöht an unserem Arbeitsalltag. Könntest du sagen, was die Kolleginnen und Kollegen, die uns zuhören, vielleicht morgen anders machen können, wenn sie das nicht schon machen?
Ja, das ist ja wirklich auch nur, was du gesagt hast. Das verändert wirklich auch den eigenen Arbeitsalltag. Es lohnt sich wirklich. Ja, was kann man versuchen? Bei einem Patienten, wo ich denke, boah, der macht mich eigentlich regelmäßig, finde ich den sehr anstrengend oder der ärgert mich, bewusst ein Lob zu finden dabei. Oder beim anderen Fall mir mal doch kurz anzuhören, was er denn schon alles geschafft hat. Also sei es, dass er nebenbei die Oma pflegt oder irgendeinen besonderen Leistung im Beruf. Also sich das einfach mal anzuhören. Oder auch andere Sachen, wie jemand geschafft hat, trotz der Trennung weiterzumachen davon. Also sich das einfach mal anzuhören und zu loben.
Einmal am Tag als Ziel vielleicht. Erstmal einmal am Tag.
Ja, einmal am Tag. Gut. Ja, klar, das ist, man kann auch mal sagen, ich will einmal am Tag ein Teammitglied loben, so wie in der Familie, zu Weihnachten auch das machen dabei. Und ich finde, wir können uns auch immer mal so ein Selbstlob aussprechen. Boah, das habe ich jetzt aber mal gut gemacht. Ja, also ja, mit ein bisschen Humor dabei.
Hast du denn auch einen Rat für Patientinnen und Patienten, die uns jetzt vielleicht zuhören?
Finde ich gar nicht so einfach, die Frage. Aber auch die können sich die Frage einfach mal stellen nach ihren eigenen Ressourcen. Was kann ich gut? Was habe ich heute Positives erlebt? Ganz wichtig. Und vielleicht auch mal, was hat mir jemand anderes Gutes getan? Was können anderes Gutes dabei?
Ja, ich habe in meiner Sprechstunde manchmal den Patienten die Aufgabe gegeben, wenn ich etwas mehr Zeit hatte, denken Sie doch mal mit anderen zusammen in ihrer Familie über ihre 5 besten Eigenschaften nach. Und schon war das Gespräch danach, wenn sie mit ihrem Zettel mit den 5 besten Eigenschaften kam, ein etwas anderes. Oder man kann auch ein Wahrnehmungstraining praktizieren, gerade bei Schlafstörungen zum Beispiel. Oder wenn man in schlechter, trauriger Stimmung ist, abends direkt vor dem Einschlafen 5 Dinge aufzuschreiben, die einem an diesem Tag als positiv begegnet sind, wo man etwas Schönes erlebt hat, etwas Nettes gesagt bekommen hat, ein Lob erhalten hat oder sich selbst etwas Gutes gegönnt hat. Es müssen 5 Dinge sein. Wenn es nicht 5 sind, darf man nicht einschlafen, bis man diese 5 Dinge zusammen hat. Also das sind solche kleinen Tipps, die jetzt das, was du geschildert hast über das Loben und die Ressourcen, auch in einen praktischen Rat für die Patienten umsetzen kann. Ja, Anja, ist noch etwas wichtig für dich?
Ja, das fand ich jetzt übrigens mal super spannend. Ich glaube, da habe ich schon so 1-2 Jugendlichen, wo ich das sicherlich auch mal anwenden werde, die ich regelmäßig sehe, vielleicht auch gerade die. Wir haben ja viele Jugendliche mit ADHS, die kriegen ja auch nicht so richtig viel Lob ab zu Hause oder in der Schule. Und denen mal zu sagen, Mensch, schreib mir doch mal bis nächstes Mal was in der Form auf, was du gut kannst, finde ich eine super gute Idee. Was ist mir noch wichtig? Wichtig ist mir, dass wir lernen, wie viel Spaß Loben macht. Dass wir uns auch mal, wie gerade schon gesagt, mal innerlich mal selber loben können, auch mit einem gewissen Humor. Wir haben ja manchmal Blutabnahmen von so 2-jährigen Kindern. Die finden das A nicht so gut. B haben sie super speckige Hände. Und auch meistens sind die Eltern nervös, ob das jetzt mal da so klappt. Und wenn man dann also erfolgreich die Vene gefunden hat und Blut abgenommen hat und die Eltern dann so übermaßen, ach, das hast du so gut gemacht, ach, kleine Maus, da warst du so toll dabei. Die kleine Maus hat die ganze Zeit geschrien. Und dann gucken meine Mitarbeiter und ich uns ein bisschen schmunzelt an und sagen, wir, eigentlich sind wir jetzt relativ stolz darauf, dass das mit der Vene und der Blutentnahme geklappt hat bei diesem kleinen, süßen, tobenden Kind. Also ein bisschen Humor ist wichtig. Also, was wären ansonsten meine Ideen für morgen, neben ein bisschen Humor? Begeben Sie sich auf Schatzsuche. Für den Orthopäden könnte das zum Beispiel gelten. Ich sehe schon, trotz der immer wiederkehrenden Rückenschmerzen, Sie lassen sich nicht unterkriegen. Bei dem Diabetologen, der sicherlich den einen oder anderen Patienten hat, der mal wieder 3 Kontrollen nicht eingehalten hat. Ach, jetzt ist es aber gut, dass Sie sich wieder aufgemacht haben, Ihre Werte zu kontrollieren. Und für den Gastroenterologen und die überängstliche Patientin zu sagen, ich sehe, Sie haben sich schon sehr viel Mühe gegeben und sich gut informiert. In jedem Arbeitsfeld, in jedem Fachgebiet ist da ganz viel an Möglichkeiten.
Ja, dann machen wir doch mal mit dem Loben weiter. Liebe Anja, ganz authentisch. Ich fand das toll, was du an Beispielen uns allen vermittelt hast, um Spaß am Loben zu gewinnen. Und ich wünsche Ihnen allen, die uns jetzt zuhören, dass Sie etwas mitnehmen für den morgigen Tag und das einfach praktizieren, diese Ratschläge, die Sie jetzt gehört haben. Ich möchte mich von Ihnen verabschieden und ich möchte dir nochmal viel danken, dass du dabei warst, Anja.
Ja, vielen Dank und auch dir und den Zuhörern einen Tschüss und einen schönen Tag.
Bis demnächst.
Weitere Informationen, Hintergründe und Literaturempfehlungen finden Sie auf irisfeit.de.